Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Moin, hallo und servus und herzlich willkommen beim Talk in the Game Podcast. Mein Name ist Siro und wie ihr dem Kalender entnommen habt, ist heute wieder Mittwoch mit großem W für unseren weiblichen Content sozusagen. Also wir besprechen heute aber nicht die Next-Gen EU oder die Next-Gen US, sondern wir besprechen heute ein neues Projekt. Das habt ihr ja der Grafik schon entnommen. An aller erster Stelle wollte ich mich mal bei all denjenigen bedanken, die uns auf Instagram folgen. Wir haben jetzt in der letzten Woche einen Meilenstein geknackt und sind da jetzt schon bei über 1000 Followerinnen und Followern, freuen uns da unfassbar drüber und hoffen, dass natürlich auch der eine oder die andere den Weg von Instagram zum Podcast gefunden hat und sich auch das anhört, was wir hier so nebenbei auch noch machen. Wir haben uns überlegt, unsere Coverage so ein bisschen zu erweitern oder auszudehnen auf die nationale Ebene. Wir haben ja so ein bisschen einen Top-to-Bottom-Approach, könnte man es nennen, betrieben. Also wir haben ja eigentlich schon im obersten Regal in Anführungsstrichen angefangen, also bei Nationalspielerinnen und so weiter und sind jetzt hier so ein bisschen dabei, uns jetzt so, ja, sage ich jetzt mal, auf das nächste niedrige Niveau sozusagen zu begeben, nämlich in den Nachwuchs. Bereich. Also wir haben natürlich schon viele junge Talente in der College Coverage und auch Leo und Luisa sind ja gerade erst mal 20 respektive 21 Jahre alt. Aber wir wollten jetzt tatsächlich nochmal in den Bereich schauen von U18 und teilweise auch noch theoretisch U16 Spielberechtigung. Und dafür haben wir uns überlegt, dass wir Podcast und Webseite gerne ein bisschen besser verzahnen würden. Das bedeutet, wir wollen zum einen natürlich hier im Podcast den Content anbieten. Zum anderen wollen wir das Ganze auch ein bisschen webseitengestützt machen, sodass man da, ja, wenn man irgendwie was wissen möchte über eine Spielerin, das dann relativ schnell nachlesen kann, ohne sich nochmal knapp über eine Stunde Podcast anzuhören und das dann irgendwann dann rauszufiltern. Das heißt, wir wollen auch da die Inhalte anbieten und zusätzlich haben wir natürlich nach wie vor den Instagram-Account TTG_Damenbasketball, auf dem wir nach wie vor Spielberichte, Podcast-Ausschnitte und vor allem Highlight-Tapes natürlich zum Besten geben. Das bedeutet, wir werden auch, wie es bei Dennis abläuft in der Scouting-the-Game-Coverage, einen schriftlichen und einen mündlichen Scouting-Report vorlegen. Jetzt aber nicht so wie bei Dennis nur zu ausgewählten Spielern, sondern bei uns zu allen Spielerinnen, die an diesem Programm eben teilnehmen. Ja, weil ich nicht alles alleine machen kann und manche Dinge auch einfach nicht so gut kann oder auch da nicht die Zeit dafür habe, braucht man natürlich Spezialisten bzw. SpezialistInnen, um das mal korrekt wiederzugeben. Denn wir haben uns für dieses Projekt eine neue Mitarbeiterin und einen neuen Mitarbeiter gesichert. Zum einen eine Interviewerin, die sich mit den jungen Talenten auseinandersetzen wird und einen Scout, der da einen genauen Blick auf das Basketballerische werfen wird. Wir versuchen das Ganze immer bestmöglich zu verknüpfen und den Scouting Report durch ein Interview einzurahmen, um euch einen bestmöglichen Überblick über die nächste Generation, die da in Deutschland heranwächst, zu geben. Meines Wissens nach sind wir der erste, in Anführungsstrichen oder in Klammern, Mainstream-Basketball-Podcast in Deutschland mit einer weiblichen Reporterin oder Mitarbeiterin, und zwar unserer rasenden Reporterin, der Svenja. Guten Abend, Svenja.
Hi, Siro, na?
Na? Wie bist denn du zum Basketball überhaupt gekommen? Also wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen im Eilverfahren, dich den Leuten vorzustellen.
Das war ein bisschen angeboren sozusagen. Also ich bin jetzt 23 Jahre alt und habe ungefähr mit 4 bin ich zum Basketball geschleppt worden sozusagen von meiner Mutter, die auch ewig lange und relativ gut Basketball gespielt hat, genauso wie meine Tante, also ihre kleine Schwester. Und dann war es halt irgendwie so und dann kam man nicht mehr weg.
Genau, dann war man dabei. Dann war man dabei, hat es dich gecatcht sozusagen.
Ja, genau.
Das Basketballfieber hat dich befallen.
Ja, Und dann über mehrere Stationen ging es dann weiter.
Genau, du bist ja jetzt nicht nur als Spielerin involviert, sondern ja, letzten Endes, wie wir auch auf dich gestoßen sind, in Anführungsstrichen, hast du ja noch eine Beschäftigung, die über das reine Spielerin-Dasein hinausgeht.
Ja, bin noch Trainerin und begleite jetzt einen Jahrgang. Das ist so, also ich, in Oldenburg ist das sozusagen mein Jahrgang im Verein. Zwar nur, ich trainiere auch nur Mädchen, aber genau. Und ich habe auch am Anfang, als ich nach Oldenburg gekommen bin, habe ich für einen Basketballverein hier gearbeitet, für den Oldenburger Turnerbund. Das mache ich jetzt leider nicht mehr, weil ich mich für eine andere Berufsrichtung entschieden habe, aber dem Basketball bin ich ja trotzdem treu geblieben und dem Mädchenbasketball im Sinne von Trainerin sein auch immer noch.
Ja, bedeutet natürlich, dass du prädestiniert bist eben für die Rolle der Interviewerin in eben diesem neuen Format. Was war denn deine Motivation da letzten Endes nach meiner nonchalanten Anfrage zuzusagen?
Ich bin immer dabei, Basketball ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit zu bringen. Und da meine Passion ja nun mal das weibliche Basketball ist, möchte ich da auch den Spielerinnen eine Möglichkeit geben, sich irgendwie der Öffentlichkeit zu zeigen und zu zeigen, dass das auch harte Arbeit ist und dass sie viel da reinstecken und dass das vielleicht auch ein bisschen mehr anerkannt wird, dass der Frauenbasketball an sich, weil viele ja immer sagen, zum Beispiel, das wäre nicht richtig wie Männerbasketball oder dass das nicht so spannend wäre. Dabei finde ich Basketball, Frauenbasketball sogar fast interessanter als Männerbasketball.
Ja, also da decken sich, glaube ich, unsere Einschätzungen ganz gut. Das bedeutet, das passt natürlich dann gut zusammen und freue mich auf jeden Fall, dass wir dich dafür gewinnen konnten und bin gespannt, wie die kommenden Interviews laufen werden. So, lange Rede, kurzer Sinn. Butter bei die Fische, sozusagen, wie man vielleicht in Oldenburg sagen würde, weiß ich nicht. Kriege ich wahrscheinlich Ärger von Dennis, wenn ich irgend sowas hier in den Raum werfe.
Nee, ich weiß nicht, ob das bei uns sagt, explizit.
Aber wir springen mal ein paar Kilometer weiter von Oldenburg weg zu unserer ersten Spielerin, nämlich Frieda Bühner, die in Osnabrück basketballerisch tätig ist und dir ja vor dem Interview schon bekannt war. Aus welcher Tätigkeit denn?
Das fing damit an, dass ich mein FSJ 2016 beim Niedersächsischen Basketballverband gemacht habe. Und beim Basketballverband ist es so wie beim Basketball an sich, steckst du einmal drin, kommst du nicht mehr raus. Nein, so ist es, schlimm ist es nicht, aber da war ich dann irgendwann als Trainerin auch tätig für den Jahrgang 2005. Und Frieda ist ja 2004, war dementsprechend auch bei uns. Und bei uns sind mal Doppeljahrgänge. Das heißt, der eine geht raus, der andere kommt rein. Und dadurch haben wir immer viele Maßnahmen zusammen gehabt mit 2005 und 2004. Und daher kannte ich Frieda dann auch schon und habe sie dann auch als Betreuerin sozusagen, Kampfrichterin zu ihrem finalen Bundesjugendlager auch begleitet. Und daher kannte ich sie immer schon so ein bisschen.
Genau, also das ist natürlich ein bisschen einfacher gewesen, denke ich, da einen Einstieg ins Interview zu finden. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach mal dieses Interview an.
Moin Frieda. Hallo, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
Dann wollen wir erstmal anfangen mit, wie bist du eigentlich zu Basketball gekommen? Wie hast du davon erfahren? Bist du da irgendwie im Kindergarten, in der Grundschule drauf gekommen? Wie sieht das da aus bei dir?
Ja, das war in der Grundschule. Es war, glaube ich, in der dritten Klasse, weil da waren sogar die Panthers bei uns in der Schule. Ich weiß nicht, die hatten so eine Aktion oder sowas. Und dann kam ich jetzt in meine Grundschule und ich war total begeistert sofort. Und dann bin ich irgendwie eine Woche später oder sowas zum Training bei den Kindern da beim OSC gegangen.
Das heißt, du warst erst beim OSC, ne?
Ja, genau.
Okay, cool. Und hast du da noch andere Sportarten vorher gemacht oder war Basketball sozusagen deine erste Sportart, deine große Passion gleich am Anfang?
Nee, ich bin geritten. Ja, das habe ich auch ziemlich lange sogar gemacht, aber ich muss zugeben, dass ich war überhaupt nicht talentiert im Reiten und ich habe auch Klavier gespielt, aber ich war auch gar nicht talentiert im Klavierspielen. Also ja, habe ich auch schnell mit aufgehört mit Weinen.
Also war das eher eine relativ schnelle Entscheidung, dass du Basketball machen möchtest und den Rest eher so ein bisschen nebenher laufen möchtest?
Ja, also das ging sogar, ich weiß gar nicht, es ging sogar noch ein bisschen beides zusammen, ein paar Monate, vielleicht sogar ein Jahr, aber dann habe ich mich ziemlich schnell dann entschieden, mit Reiten und Klavier aufzuhören.
Ach so, okay. Und in welchem Alter war das denn ungefähr so, dass sich das abgezeichnet hat, dass du Basketball auf einem höheren Level als meinetwegen der Autonormalverbraucher spielen möchtest?
Das kann ich ehrlich gesagt teilweise gar nicht so sagen. Ich glaube, das war im MBV, weil es ging dann irgendwie plötzlich immer weiter und sowas. Und dann, wenn man ja Erfolge hat, dann macht das natürlich mehr Spaß und man bekommt mehr Motivation. Und ich glaube echt, dass es dann damit losging, dass ich dann in den Turnieren beim MBV ganz gut war und dann zu meinen zum BJL dann eingeladen wurde oder ja mit dem MBV gefahren bin und dann zu den ersten Nazio-Lehrgängen, zu meinem ersten 40er-Lehrgang zum Beispiel. Ja, da ging das dann richtig los, glaube ich.
Cool. Und hattest du dann irgendwie, war das irgendwie ganz total aufregend für dich, dass du das erste Mal zu so einem 40er-Lehrgang eingeladen wurdest oder erst zum BJL? War das so, hast du da irgendwie in deinem Kopf irgendwas realisiert von wegen so, oh Gottes Willen, jetzt wird es ein bisschen ernster oder war es immer noch so eine spaßige Gelegenheit da für dich?
Nee, überhaupt nicht. Also ich fand es echt ernst und also ich bin auch ziemlich ehrgeizig und deswegen wollte ich natürlich auch immer weiterkommen und ich war auch immer ziemlich nervös bei dem ersten 40er-Lehrgang und beim BJL. Also es war schon ziemlich ernst für mich und ich wusste auch direkt, dass ich halt daran arbeiten möchte, dass ich weiterkommen möchte und dass ich das weitermachen möchte.
Okay, das ist ja schon mal ganz cool. Und du hast erzählt, du hast im OSC angefangen. Hast du denn die ganze Zeit im OSC gespielt oder hast du auch noch mal woanders gespielt?
Nee, ich war im OSC und dann, ich weiß gar nicht, nach ein oder zwei Jahren, glaube ich, ich weiß echt nicht, wie lange ungefähr, aber dann bin ich zum BBC gewechselt, weil die damals eine bessere Jugendarbeit hatten und die mich einfach besser ausbilden konnten. Und dann bin ich vor 3 Jahren ungefähr, ich bin mir nicht ganz sicher ungefähr, bin ich wieder zum OSC zurückgewechselt, weil da dann einfach die Chancen größer waren, weil ich WNBL spielen konnte und damals ja auch die zweite Liga da war und dass ich dann in der zweiten Liga mittrainieren und mitspielen konnte.
Okay. Und du hast ja schon gerade die Panthers angesprochen. Da ist ja jetzt relativ, die haben ja jetzt eine erste Liga, eine zweite Liga und eine WNBL, richtig?
Genau.
Okay. Und wie ist das da so strukturiert? Sind das 3 eigene Vereine oder ist das nur, das heißt ja, die Academy, die Panthers und wie ist der Name der WNBL nochmal?
Junior Panthers einfach nur.
Die Junior Panthers einfach?
Ja,
genau. Okay, und da spielst du bei allen dreien mit?
Ja, genau. Also das ist nicht separat oder sowas. Mhm. Auch aus der Academy kommen manchmal oder es spielen irgendwie 2, 3 Spielerinnen oder 4 auch in der ersten Liga mit. Also das ist nicht komplett irgendwie separiert, sondern ja, ich weiß nicht ganz genau, wie ich das erklären kann. Also das ist alles in einem Verein und man kennt sich auch überall und das ist eigentlich ziemlich nah aneinander eigentlich. Okay. Es ist eigentlich ziemlich nah aneinander alles.
Da gibt es halt auch noch andere überschneidende Spielerinnen, so wie dich, die dann ja, da genau. Auch noch mitspielen in allen.
Ja, also genau, also ich bin die Einzige, die halt auch in der WNBL noch spielt. Aber sonst haben wir halt, wie gesagt, noch ein paar aus der Academy, die dann auch in der ersten mitspielen.
Okay. Und hast du denn ein super prägendes Ereignis in deiner bisherigen, das ist ja noch nicht so lange, bist ja erst 16, ein prägendes Ereignis oder ein prägendes Spiel oder einen besonders prägenden Trainer in deiner Laufbahn sozusagen?
Also ich würde sagen, dass alle meine Nazio-Spiele ziemlich prägend waren oder sind, weil es macht eigentlich total viel Spaß immer und man lernt total viel mit. Aber auch natürlich dann der Aufstieg in die erste mit dem OSC, wo wir dann mit der zweiten aufgestiegen sind. Das war auch total prägend. Ja, eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen prägenden Coach habe oder sowas oder hatte, aber so die besonderen Spiele, also für mich ziemlich wichtige Nazio-Spiele und Zweitligaspiele und natürlich auch in der ersten Liga jetzt die Spiele, das ist eigentlich alles ziemlich prägend für mich. Also ich kann mich da jetzt irgendwie nicht auf ein Spiel für ein Spiel entscheiden oder so.
Okay. Und du hast ja auch schon angesprochen, dass du bereits international gespielt hast. Was hast du da bisher so gemacht? Welche Turniere hast du mitgemacht?
Also ich war 2018 beim Ramona Siskauskas-Turnier in Litauen und beim Nordsee Cup. Und 2019 war ich wieder beim Ramona Siskauskas-Turnier. Und ich habe EM gespielt in Mazedonien, in Skopje. Und dann war ich noch einmal, ich glaube es war auch 2000, ich weiß nicht ganz genau, aber auf jeden Fall war ich in Bursch beim Vier-Nationen-Turnier und ich war in Zamora beim Vier-Nationen-Turnier mit der Nazialis. Und ich war auch einmal mit dem BBC, mit der U16 in Sopron in Ungarn. Das war so ein U16 Champions Cup Turnier, also da waren auch viele Teams aus anderen Ländern, so Kroatien und Ungarn halt, ja, sowas.
Und wie war das für dich? Warst du da schon eher nach dem zweiten, dritten Turnier so ein bisschen routinierter oder ist es immer noch jedes Mal die Aufregung gleich, so ein bisschen, wenn du dann den Adler sozusagen auf der Brust trägst?
Die Aufregung ist jedes Mal gleich. Also ich bin immer total nervös, auch vor dem Spiel. Also ich habe ein richtig krasses Bauchkribbeln. Aber dann, wenn man auf dem Spielfeld geht, auf dem Spielfeld steht, dann geht das meistens total. Aber vorher ist es immer gleich. Also es hat sich bis jetzt noch nicht geändert.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich werde auch jedes Mal ein bisschen so. Und hast du denn irgendwelche basketballerischen Vorbilder?
Ja, und zwar also natürlich alle deutschen Spielerinnen, die jetzt zum Beispiel aus College gegangen sind oder so, also besonders Natuza Balli und Leonie Fiebig und Luisa Geilsöder, aber natürlich dann auch ja, Emily Bissois zum Beispiel, die jetzt gerade noch im College ist, oder Niara Zabali. Also sonst natürlich Spielerinnen wie Emma Mesemann, oder wenn ich es richtig ausgesprochen habe, oder Elena Del Don oder Brianna Stewart, also eigentlich viele, die EuroLeague oder WNBA spielen. Mhm. Ja, besonders EuroLeague, das interessiert mich sehr.
Okay, und du hast ja jetzt auch schon mal so College, EuroLeague, WNBA angesprochen. Hast du da auch ein Ziel, wo du dann meinetwegen in 5 Jahren, wenn du 21, fast 22 bist, dann mal stehen möchtest?
Ja, also ich würde gerne aufs College gehen und dann danach schauen, wie weit es geht. Aber ich würde sehr gerne EuroLeague spielen. Also das ist ein Ziel von mir, EuroLeague zu spielen.
Stark. Irgendwann mal. Dann vom College direkt drüber in die heutige Zeit zu deiner Schule. Wie vereinst du Schule und den Spitzensport? Gehst du vielleicht auch sogar auf eine Basketballschule oder auf ein Sportinternat? Oder wie sieht es da bei dir aus?
Ich bin auf einem ganz normalen Gymnasium. Also es gibt auch keine Vereinbarungen mit meinem Verein und der Schule oder sowas. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwie Lehrgänge oder sowas habe, dann hat die Schule damit kein Problem, weil ich bin ziemlich gut in der Schule oder also da braucht die Schule sich keine Sorgen machen und deswegen sagen die immer so, ja okay, klar, du kannst gehen und sowas. Also da gibt es eigentlich keine Probleme.
Stark. Also ist Schule eher nicht so dein Problem?
Nee, also es ist natürlich immer schwierig, also nicht schwierig, aber natürlich braucht man ein bisschen Disziplin und Ordnung, um Basketball und Schule immer so zu vereinen und sich auch dann wirklich hinzusetzen für die Schule und sowas. Aber das ist eigentlich, das klappt eigentlich ziemlich gut.
Und setzt der Verein da auch manchmal so ein paar Fokusse drauf? In meinetwegen, wenn du zum Beispiel keinen Notenschnitt von X hast, darfst du nicht erste Liga spielen oder sowas?
Überhaupt gar nicht. Also ich glaube auch, also dass sie sich bei mir nicht wirklich Sorgen darüber machen müssten, aber ich glaube dass sie sich bei anderen jetzt auch keine Sorgen darüber machen müssen oder dass sie bei anderen sagen, so ja, wenn du das nicht machst, dann spielst du nicht. Also da wird überhaupt gar kein Wert drauf gelegt. Also die achten einfach nicht drauf und machen jetzt nicht Einschränkungen oder sowas. Also ja.
Ist das eher euch überlassen, wie gut ihr in der Schule seid und wie viel Arbeit ihr da reinsteckt?
Ja.
Und ist das jetzt auch dadurch, dass du auf ein normales, also in Anführungsstrichen normales Gymnasium nur gehst, so dass du auch vormittags manchmal Training hast, also dass dein Training in deinen Stundenplan mit eingebaut wurde teilweise, oder ist das Schule, dann ist die Schule zu Ende und dann geht dein basketballerischer Tag sozusagen los?
Ja, Schule, Basketball, also nach der Schule kommt Basketball. Also meine Schule hat jetzt irgendwie nicht, kann jetzt nicht für mich irgendwie Einschnitte in meinen Stundenplan machen, wo ich dann trainieren gehen kann oder sowas. Also das ist alles nach der Schule.
Okay, und dann springen wir nochmal 5 Jahre in die Zunehmer. Welche Klasse bist du jetzt?
Ich bin jetzt in der 12. Klasse.
Dann machst du 13?
Ja, ne? Ja, genau.
Okay, dann springen wir mal 2 Jahre in die Zukunft. und du würdest ans College gehen. Hättest du da schon ein Studienfach, für das du dich interessieren würdest zum Beispiel?
Ja, also erstmal, ich würde gerne ans College gehen, aber natürlich weiß ich nicht, vielleicht bleibe ich auch hier oder sowas, weil es läuft auch alles hier gerade ziemlich gut. Aber wenn ich aufs College gehen würde, dann würde ich sehr gerne Pre-Med machen. Also ich würde sehr gerne Medizin studieren und Arzt werden. Ich weiß, es ist ein bisschen also viel dann alles, aber ja, das war eigentlich auch schon immer ein Ziel von mir, Arzt zu werden. Und ja, dann würde ich sehr gerne Pre-Med machen oder Biologie studieren, sowas.
Okay. Also siehst du dich, mal angenommen, Basketball läuft alles super klasse weiter, du verletzt dich nicht, alles läuft top. Siehst du dich dann auch als jemand, der später als Profi seinen Lebensunterhalt mit Basketball finanziert? Oder ist das eher so ein etwas, wo du deine akademische Bildung in den Vordergrund setzt oder erstmal meinetwegen sagst, okay, ich spiele jetzt 5 Jahre noch Basketball, versuche nebenher so ein bisschen zu studieren, so gut wie es geht und dann den akademischen Fokus zu setzen? Oder wie ist da deine, also jetzt Vorstellung?
Ja, also wenn ich aufs College gehen würde, dann würde ich das natürlich verbinden und auch akademisch dann da weitermachen. Und nach dem College würde ich dann aber erstmal versuchen und gucken, wie es dann mit dem Basketball geht und ob es gut läuft, weil ich schon gerne ein paar Jahre als Profi Geld verdienen möchte. Und dann danach würde ich dann wahrscheinlich nochmal, also wenn ich Profi bin oder ja werde, dann weiß ich nicht, ob ich nur Profi sein kann, weil ich würde auch gerne was daneben machen, obwohl dann natürlich mein Fokus auf Basketball liegt. Und dann vielleicht, nachdem ich dann fertig mit Basketball bin, irgendwann, wenn ich über 30 bin oder so, ja, dass ich dann nochmal anfange, irgendwie weiter was zu machen mit Studium oder sowas.
Okay. Ja, ist ja auch momentan, ich meine, bis 16, da weiß man ja nie so genau, wie es läuft, deswegen.
Ja, das stimmt.
Aber wenn du schon mal einen groben Plan hast, ist ja schon mal supi.
Ja.
Und damit zurück ins Studio.
Und in genau diesem Studio sitzt mir jetzt ein weiteres neues Mitglied unserer, Und in genau diesem Studio sitzt mir jetzt ein weiteres neues Mitglied unserer TTG NextGen.de Crew gegenüber, und zwar der Florian. Servus, Florian.
Ja, hallo, Siro.
Wir haben uns nämlich gedacht, wir könnten dieses Projekt ein bisschen anders aufziehen, als wir das ja bei den College Mädels gemacht haben oder eben bei den Damen, die in Europa schon spielen, und haben uns überlegt, was könnte man denn machen, wenn man mit ja noch jüngeren Spielerinnen interagiert oder sich mit denen auseinandersetzt. Und da wir ja durch Dennis schon eine unfassbare Scouting-Kompetenz in unseren Podcast, ja, würde ich sagen, geholt haben, weil es sich eher dazu entwickelt hat, haben wir gedacht, da können wir uns vielleicht auf diesem Feld auch noch ein bisschen breiter aufstellen. Und ja, Florian, was würdest du denn sagen, was dich dafür qualifiziert, solche Scouting-Reports, wie wir das jetzt eben machen werden und besprechen werden, zu erstellen?
Ja, so eine Standardantwort wäre jetzt, das müssen andere beurteilen. Ich würde sagen, dass ich mich auf jeden Fall seit einer geraumen Zeit sehr intensiv mit dem Thema Basketball befasse, ja, also zum Basketball gefunden habe, so seit meiner Teenagerzeit. Ich habe das Vergnügen, die Ehre, das Privileg, seit etwa einem anderthalben Jahr hier in Dresden beim USV TU Dresden das erste Damenteam zu coachen in der Oberliga. Habe jetzt auch die Trainerlizenz erworben. Und ja, für das ganz konkrete Projekt kommt mir vielleicht auch zugute, dass ich im Rahmen meiner Arbeit als Lehrer mit der Alterskohorte, mit der wir uns hier befassen, also so im Bereich direkt unter U18, ja, vielleicht ein bisschen auskenne.
Genau, also dass man da auch so ein bisschen die Charakterprobleme oder die Schwierigkeiten, die da abseits des Courts noch entstehen können, auch einschätzen kann, um das ja auch so ein bisschen in den Report einfließen zu lassen. Deswegen hast du dir ja auch das Interview, was wir mit Frieda geführt haben, schon mal angehört, um so ein bisschen raushören zu können, ja, wie sie über Basketball spricht, wie sie über Basketball denkt und allgemein, wie sie sich einschätzt. Ne? Dazu kommen wir dann im Verlauf des Podcasts dann eher nochmal drauf zurück. Genau, der Florian hatte uns eine E-Mail geschrieben, weil ja Sammo so großspurig angekündigt hat, jeder kann hier irgendwie ein bisschen was beisteuern. Hat sich das Florian gleich mal zu Herzen genommen und dann habe ich mir ihn gleich mal gekrallt, weil wir gedacht haben, okay, NBA, da sind wir ja relativ breit aufgestellt und natürlich kann es gut sein, dass ihr ihn auch mal in einem NBA-Podcast hört, wenn er darauf Lust hat. Wir möchten natürlich da keine Türen verschließen. Aber jetzt werden wir uns erstmal mit Frieda Bühne auseinandersetzen und ja, du bist wahrscheinlich jetzt eine der Personen, die, ja, sagen wir, sich in den letzten 3 Wochen am intensivsten mit ihr auseinandergesetzt haben, jetzt mal fernab von ihrem Coaching-Staff. Wir machen das ja mit Dennis auch immer so, dass wir immer erst so ein bisschen gucken, ja, was ist denn so ihr Profil, was ist sozusagen ihr Steckbrief, und das System hat sich bewährt und deswegen würde ich sagen, Florian, stell doch einfach mal aus deiner Sicht uns die Basketballspielerin Frieda Bühne vor.
Ja, ich würde das so ein bisschen aufteilen, zunächst mal in die offensive und die defensive Rolle. Man kann Frieda Bühne schon zu Recht als eine Facing Big Woman bezeichnen. Ja, sie ist von der Veranlagung her und auch von der Erwartungshaltung des Teams und des Coaching-Staffs her eine Spielerin, die vom Perimeter Gefahr ausstrahlen soll. Sie kombiniert das Ganze damit, dass sie eine unglaublich gefährliche Scorerin im Low-Post ist. Ja, da werden wir dann sicherlich nochmal einen detaillierten Blick drauf werfen. Sie wird abseits des Balles vor allem auch als Blockstellerin genutzt, aber auch am Ball im Pick-and-Pop. Und ja, ist bislang weniger so eine Shot-Creatorin, sondern hat eher Benefit eben vom Kreieren anderer Spielerinnen. Sie ist eine unglaublich aktive Help-Verteidigerin mit einer, wie ich finde, für ihr Alter sehr, sehr bemerkenswert ausgeprägten Antizipation. Das heißt, sie hat ein großes Gespür für Räume auf dem Feld und so ein bisschen antizipiert sie auch schon sehr gut, was passieren wird. Also das heißt, sie ist, wird mir auch aus dem Coaching-Staff bestätigt, bereits eine sehr kluge Spielerin. Da kommt ihr durchaus zugute, dass sie schon sehr viel mit mit Spielerinnen aus dem Senioren-, aus dem Profibereich arbeitet, dass sie aber, und das mag bei einer 16-Jährigen überraschen, schon internationale Erfahrungen im Rahmen verschiedener Turniere sammeln durfte. Sie ist 1,86 Meter groß, zumindest wird das so angegeben, und soll eine Wingspan haben von 1,92 Meter. Und diese große Wingspan und die Antizipation helfen ihr enorm beim Rebounding, sowohl am offensiven als auch am defensiven Ende, aber auch zumindest beim Verändern von Würfen. Ja, das wäre vielleicht erstmal so ein Überblick über ihr Skillset und über ihre grundlegenden Fähigkeiten.
Ja, und so Sinn von so einem Scouting-Report ist natürlich auch immer, sag jetzt mal, so eine Prognose zu fällen, also was aktuell ist. Das werden wir gleich noch besprechen, aber wir haben uns im Vorfeld ja schon überlegt, was könnte denn werden? Also wir versuchen jetzt natürlich da, das ist natürlich jetzt hochspekulativ, ja, also wir sprechen über eine 16-Jährige, da kann sonst noch irgendwas passieren in den nächsten Jahren, aber wir gehen natürlich mal davon aus, dass alles sozusagen nach bestmöglichen Rahmenbedingungen und bestmöglichen Abläufen passieren wird. Was würdest du denn sagen, was so das High oder das Low Outcome für Frieda sein könnten?
Also zunächst, ne, völlig richtig, was du sagst. Wir müssen das immer wieder betonen. Wir sprechen von einer Spielerin, die jetzt erst in einem guten Vierteljahr 17 Jahre alt wird. Wir messen sie trotzdem vor allem eben am Maßstab dieses Seniorenbereichs, weil sie eben bereits viel in der ersten Liga spielt und so ihre persönlichen Ziele durchaus auch in Richtung Profibereich zeigen. Im optimalen Fall, ja, wir gehen wie gesagt auf Stärken und Ansatzpunkte noch genauer ein. Im optimalen Fall arbeitet sie noch so ein bisschen an Maximalkraft, an Tempo und Athletik und kann damit defensiv sowohl gegen kräftige Gegenspielerinnen gegenhalten, aber auch in Switch-Situationen eben auch mal schnelle Guards oder Wings vor sich halten. Das würde ihr einen enormen Vorteil verschaffen, dass sie dann einfach in diesen Punkten nicht mehr nur auf ihre Cleverness oder Antizipation bauen könnte, sondern eben auch auf Physis. Im offensiven Fall, da könnte sie schon auch abseits des Balles mehr machen. Entscheidend ist aber hier, dass sie vom Perimeter einfach viel mehr Gefahr ausstrahlt. Also sie kann in die Rolle einer Floor-Stretcherin definitiv hereinwachsen. Sie hat die Grundlagen dafür, muss aber auch hier einfach im Entscheidungsverhalten so ansetzen, dass sie dort eine authentische Gefahr ist, dass dort einfach Gefahr des Drives und Gefahr des Shots immer authentisch sind und von der Gegenspielerin respektieren werden müssen. Und das ist moderner Basketball, das ist die Erwartungshaltung der Panthers und das würde ihr auch im Hinblick auf die Nationalmannschaft einfach enorm, enorm helfen. Wird sie deswegen jetzt ein Einhorn? Vielleicht nicht, aber sie kann eine komplette Spielerin mit einigen elitären Skills werden. Eher so am unteren Ende der Prognose angesetzt, bleibt sie eine Rollenspielerin, die Blöcke stellt, die von Cuts profitiert, die von Offense-Rebounds profitiert, die ab und zu mal einen Wurf verändert, die aber in gewissen Lineups defensiv einfach auch vom Feld gespielt werden könnte.
Genau, es ist auch was wir ein bisschen beobachtet haben in der Sample-Size, die wir jetzt hatten, wenn wir an das Spiel zuletzt gegen Wasserburg denken. Da ist es natürlich dann für sie ein extrem schwieriges defensives Matchup gewesen, teilweise mit Leonie Fiebig, die ja halt in ja manchen Aspekten klar überlegen ist. Also Leo ist die klar schnellere Spielerin, ist auch ein bisschen größer als Frieda und hat natürlich dann auch ein paar Vorteile ausgespielt. Und ja, Frieda musste halt aufpassen, dass sie nicht an sich vorbeiziehen lassen kann und musste dann einfach zu viel Platz lassen. Und ja, das sollte man bei Leonie Fiebig halt tunlichst unterlassen. Ne? Also das ist natürlich aber auch völlig klar. Also wir erwarten nicht von der 16-Jährigen, dass sie die Liga aufmischt. Und ja, wir hatten natürlich schon die eine oder andere Spielerin im Gespräch, die in diesem jungen Alter schon Bundesliga gespielt hat, aber keine von diesen Spielerinnen war da gleich die beste ihres Jahrgangs. Und wenn wir das jetzt anschauen, dass jetzt die besten jungen Spielerinnen, die in den letzten 2 Jahren in der Liga waren oder aus der Liga rausgekommen sind, Leonie Fiebig und Luisa Geiselsöder sein sollten, dann sind die beide 21 und 20 und dann halt auch schon mal ein deutliches Stück älter auf jeden Fall noch als Frieda. Also das sind 4 Jahre dazwischen. Und von daher ist natürlich auch noch eine gewisse Zeit gegeben. Ja, wie wir das auch auf der Website aufgezogen haben, starten wir ja mit dem Positiven, würde ich mal sagen, und dann mit dem zu Positivierenden. Also wir versuchen das natürlich jetzt nicht einfach Stärken und Schwächen zu nennen, um da irgendwie drauf zu hauen, sondern wir wollen klar aufzeigen, was noch verbessert werden kann, was verbessert werden müsste, um XY zu erreichen. Und Florian, da würde ich dich bitten, einfach mal loszulegen. Was macht denn Frieda jetzt schon sehr gut?
Ja, hier stellen wir natürlich fest, dass dann gerade bei so einer Jungspielerin sich Stärken und Ansatzpunkte auch ab und zu vermischen. Ja, wir hatten gerade von diesen Switch-Situationen im Pick and Roll gesprochen. Was ihr trotz dem ein oder anderen Temponachteil bereits gut gelingt, ist, dass sie die ballführende Spielerin dann schon oft gut zur Baseline forciert. Sie hat dort vielleicht noch die ein oder andere offene Stelle in Sachen Fußarbeit. Aber sie kann einfach wieder aufgrund ihrer klugen Spielweise die Abschlüsse aus dem Drive erschweren. Sie liest also diese Switches gut und der Zuwachs an Erfahrung auf diesem Niveau wird dann vielleicht auch oder sehr wahrscheinlich dazu führen, dass sie einfach weniger Fouls produziert. Sie fängt Pässe immer wieder ab, weil sie einfach in Passwegen steht oder eine Ahnung hat, wo der Ball hingehen könnte. Sie deflected Bälle und sie positioniert sich auch beim Rebounding recht gut. Auch hier profitiert sie einfach von dieser frühen Erfahrung im Seniorenbereich und kann das Spiel gut lesen. Im Jugendbereich, das muss man dann auch dazu sagen, dominiert sie in der Regel. Ja, und sie pendelt dann ja teilweise an einem Wochenende zwischen WNBL, zweiter und erster Liga. Ja, das ist, glaube ich, außerordentlich herausfordernd und kann auch Probleme bereiten. Ja, wenn man nämlich im Jugendbereich, ich will jetzt nicht sagen, die Dinge spielend einfach löst, aber schon in die Richtung gehend, dann ist man im Profibereich vielleicht auch einfach mal anfällig, zu viel zu spekulieren. Was eine unglaubliche Stärke von ihr ist, sie ist eine Fastbreak-Einleiterin. Also in Situationen, wo sie den eigenen defensiven Rebound grabt oder auch nach gegnerischem Korberfolg, sucht sie sofort die Ballhändlerin, damit das Team den Ball pushen kann. Diese weiten Überkopfpässe sollen wohl auch zu ihrem Repertoire gehören. In BNBL und zweiter Liga haben die Bigs sogar auch grünes Licht, um den Ball dann selbst auch in Transition zu bringen. Und das ist ganz klar die Philosophie in Osnabrück. Und das ist jetzt alles andere als banal. Ich will vielleicht mal einen Vergleich zum Herrenbasketball bringen. Wer sich mal anschaut, wo Dennis Schröder oder Kyrie Irving versuchen, den Ball immer schon zu bekommen, um das zu pushen. Ja, die gehen immer weit nach vorn. Die haben eine ganz klare Kommunikation mit ihren Bigs, die den Ball dann wieder inbounden. Und das macht sie richtig, richtig gut. Zu den Cuts vielleicht noch. Sie cuttet sehr clever, sie cuttet sehr aggressiv. Ja, der Name Cut impliziert das ja ein Stück weit. Ein Cut muss wehtun. Ja, hier würde ich mal vielleicht so ein Zitat aus dem strategischen Stab vom Wahlkampfteam von Bill Clinton aus den 90ern ein wenig umwandeln. Ja, geht es nicht um die Economy, but it's the execution, stupid. Also auch so eines meiner Lieblingswörter im Coaching. Sie hat unglaublich gute Fähigkeiten dabei zu lesen und darauf zu reagieren und executed das einfach auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Zur Give-and-Go-Situation ist wirklich eine Stärke von ihr. Die größte Stärke ist aber ganz klar ihr Post-Up-Game. Sie hat eine Fußarbeit, die für ihr Alter, ja, das Wort bemerkenswert ist hier gar nicht mehr ausreichend, ja, aber sagen wir mal bemerkenswert ist. Sie nimmt den Ball geduldig an, dreht sich geduldig, die Verteidigerin legt sie sich geduldig zurecht. Ihr Spin-Move wirkt außerordentlich koordiniert. Sie dribbelt lieber mit der rechten Hand und kann aber, ja, also rechts, das müssen wir dazu sagen, rechts ist ihre Wurfhand. Sie kann aber aus dem Spin-Move heraus, sie holt dann immer so ein bisschen mit ein, zwei Dribblings über die rechte Hand Schwung, dreht sich dann über die rechte Schulter und schließt hochprozentig und auch außerordentlich stabil mit der linken Hand ab. Ja, das ist schon bemerkenswert und ich glaube, darüber ist sie sich auch bewusst. Ja, diese Stärke setzt sie ganz bewusst ein. Und sie investiert auch sehr viel Arbeit oder hat auch in den vergangenen Jahren wohl sehr viel Arbeit investiert, um diesen Post-Move ja, eben so in ihr Game aufzunehmen. Sie wird insgesamt auch als eine sehr intelligente junge Frau beschrieben. Ja, sie ist sehr ambitioniert, engagiert, sie arbeitet sehr fokussiert. Ja, wir müssen auch hier nochmal darauf verweisen, das ist eine 16-Jährige. Also Siro, ich weiß nicht, wie du mit 16 warst. Ich hatte nur Flausen im Kopf.
Ich sag mal so, also ich habe nicht regelmäßig 33 und 15 in der Nachwuchsbundesliga aufgelegt. Also das habe ich nicht gemacht. Über alles andere breite ich den Mantel des Schweigens.
Ja, das ist auch, wäre auch bei mir vernünftig. Ja. Und sie wirkt halt, also wenn man sie hört, hat man nicht das Gefühl, dass dort eine 16-Jährige spricht. Ja, sie ist unglaublich fokussiert, diszipliniert. Und das geht in dem Alter aber auch mit Verzicht einher, ja, muss man auch deutlich sagen. Und dennoch wirkt sie unbekümmert. Ja, und all das, auch so dieses mal zu beobachten, was passiert denn, wenn eine Mitspielerin irgendwie am Boden liegt im Spiel, da geht sie sofort hin. Und auch wenn jetzt die Kameraperspektive bei den Übertragungen vielleicht nicht immer die beste ist, das, was man von der Bank sieht, ist dort eine Spielerin, die Energie von der Bank bringt. Und das sind gute Voraussetzungen. Und sind wir mal ehrlich, Scouts achten auch auf sowas. Ja, und sie wirkt eloquent, sie nimmt Hinweise an und sie zeigt halt einfach diese Bereitschaft, mehr zu machen als andere. Und dieses Mindset in dem Alter mitzubringen, ja, das kann man nicht viel besser machen. Da hat sie optimale Voraussetzungen.
Ja, hat auch hohe Ziele, wird von den Eltern auch dementsprechend unterstützt und das ist halt auch, ja, ein Punkt, der unfassbar wichtig ist. Ne? Also ich hatte das ja mit Emma Stach besprochen gehabt, die dann mit 14, 15 dann auch schon zweite Bundesliga und erste Bundesliga gespielt hat. Und wenn du die Unterstützung von den Eltern nicht hast, ja, die dich dann irgendwie von A nach B fahren und dann da immer abholen und dann halt auch wirklich dahinter stehen, dann kannst du da noch so viel Lust drauf haben oder noch so viel Einsatz bringen, das braucht es halt dann einfach. Ne? Es ist natürlich auch immer schwierig, da die Grenze zu finden, dass man nicht überambitioniert ist, sozusagen von Elternseite, dass man dem Kind nichts aufzwingt. Aber ich glaube nicht, dass sie zum Basketball gezwungen werden muss. Ich glaube, dass sie da sehr, sehr gern hingeht. Und das hört man ja auch raus, wenn man mit ihr spricht. Es ist leider ein bisschen schwierig, Stats zu finden von der WNBL. Ich bin da so ein bisschen auf die Spielberichte angewiesen, also die Kurzberichte, die es da auf der DBB-Website unter anderem gibt. Und da taucht sie eigentlich regelmäßig als Spielerin im hohen zweistelligen, also hohen zweistelligen Bereich nicht, aber im unter den Highscorern auf im zweistelligen Bereich. Also das sind dann 17, 19, 33 Punkte beim Spiel gegen Herne, als im Oktober gespielt werden konnte in der Nachwuchsbundesliga, hat sie in 26 Minuten 33 Punkte aufgelegt bei 15 von 21 aus dem Feld, dazu 14 Rebounds, 6 Steals und 4 Blocks. Also das ist ja das Witzige, ne? Also wir sehen eine 16-Jährige, die in der Bundesliga gut spielt, die da eine gute Spielerin ist, ihre Frau da stehen kann in den jeweiligen Situationen und da gehst du halt also ein, zwei Niveaus nach unten, zweite Bundesliga, da wird es schon besser und WNBL, ja, da gibt es halt einfach wenig Spielerinnen, die körperlich mithalten können. Ne? Du hast es gesagt, 1,86 und 83 Kilo sind nicht wenig. Das heißt jetzt nicht, dass sie irgendwie langsam wäre oder schwerfällig oder so, sondern sie ist halt einfach extrem kräftig gebaut und das ist natürlich ein absolutes Pfund im Jugendbereich. Und jetzt schon auf dem nächsten Niveau zu spielen, zwingt sie halt zum einen körperlich zu arbeiten und zum anderen auch so ein bisschen davon wegzukommen, sich nur auf ihren Körper zu verlassen. Also wenn sie im Training gegen Sam Führing zum Beispiel agieren muss, die ist halt dann nochmal ein anderes Kaliber körperlich. Ne? Also ist ihr größen- und gewichtstechnisch überlegen und da muss man dann halt cleverer spielen. Das hat, Luisa Geisesöder hat das mal so schön beschrieben. Da spielst du dann im Nationalmannschaftstraining gegen Marie Gülich und wirst halt dreimal weggeblockt. Und dann musst du halt überlegen, okay, da muss ich halt ein bisschen anders spielen. Da kann ich jetzt nicht mehr mit meinen 1,86 im Fall von Frieda zum Beispiel punkten, sondern ich muss gucken, ah, okay, wie kann ich denn ja, diesen Nachteil, den ich habe, zu meinem Vorteil vielleicht irgendwie ausnutzen oder das angleichen. Und das zwingt natürlich junge Spielerinnen, da schon Anpassungen vorzunehmen. Und deswegen ist das auch nicht schlecht, dass sie da auf dem nächsten Level schon spielt. Und dadurch, dass ich ja jetzt schon mithalten kann, ist es natürlich auch grundvernünftig. Und ja, wenn man sieht, wie die Struktur in Osnabrück ist, dann wissen die auch erstens mal, was sie da an ihr haben und zweitens, was sie mit ihr machen können, müssen und sollten. Und du hast dich ja auch mit ihrem Coach im Jugendbereich auseinandersetzen dürfen, was heißt auseinandersetzen, unterhalten dürfen, mit Mika Scheidemann und mit dem sicherlich auch über den ein oder anderen Ansatzpunkt gesprochen. Ja, woran man eben in Osnabrück oder im Hause Bühner noch arbeiten muss, Florian.
Ja, du hattest die Überleitung ja jetzt gerade schon geschaffen. Also die sehen schon, dass Frieda in erster Linie davon profitiert, dass sie eben so klug ist, dass sie ein sehr, sehr gutes Skillset hat, dass ja sich so im Bereich 3, also Position 3, 4, 5 bewegt. Ja, das ist schwierig in dem Alter mit den ganzen Voraussetzungen, die wir schon skizziert haben, da immer die passenden Situationen zu finden. Ja, du hast das Spiel oder die Spiele gegen Wasserburg angesprochen. Ja, da gibt es eben Situationen, da gibt es für sie nicht so unbedingt das passende Matchup. Ja, und wo die durchaus in Osnabrück Potenzial sehen, ist eben diese Physis. Ja, diese Physis in Korbnähe im defensiven Bereich. Da gibt es einfach Lineups, da tut sie sich sehr, sehr schwer, die Gegenspielerin eben bereits vor Pass oder vor Baller halt von der guten Position wegzubewegen. Sie lässt sich beim Kampf um den offensiven Rebound dann auch manchmal so ein bisschen, naja, unter den Zylinder schieben. Ja, das ist so das, wo du als Coach sagst, als verteidigendes Team, ja, genau dahin willst du auch ausgeboxt haben. Denn an dem Spot kann dann die ausgeboxte Spielerin auch nicht mehr wirklich Impact haben. Aber ja, auch hier sind wir einfach wieder in der Situation, da werden diese ganzen Trainingsduelle werden ihr außerordentlich helfen. Sie arbeitet, wie gesagt, auch im Bereich Maximalkraft. Das sehen die Panthers auf jeden Fall. Ja, am Perimeter dann eben die Switch-Situationen, ja, die wir angesprochen hatten. Auch da wird versucht, eben mit Kurzsprints oder auch mit längeren Sprints und mit lateraler Bewegung eben dafür zu sorgen, dass sie dort besser wird. Was ganz bemerkenswert ist, sie ist trotz dieser athletischen Herausforderungen in der Lage, Würfe zu blocken. Und das treibt mir dann schon ab und zu ein Schmunzeln aufs Gesicht, weil sie blockt Würfe, ohne wirklich zu springen. Also sie bleibt einfach so, ich zeige es dir jetzt gerade hier, sie bleibt einfach im Zylinder. Das ist das, was du als Coach sehen willst. Das ist das, was du als Schiedsrichter sehen willst. Denn es ist dir als Schiedsrichter in dem Moment nicht möglich, einen Foul zu pfeifen. Also gibt's, aber ist dann halt kein guter Pfiff. Bleibt meistens auch aus der Pfiff. Und sie verändert und blockt Würfe dadurch. Und die Gegenspielerinnen wissen das.
Prominentes ja. Beispiel dafür NCAA Niara Sabali, die das zur Perfektion fast schon beherrscht. Also auf dem College-Level auf jeden Fall. Die ist natürlich noch mal ein Stück größer und hat ein Stück längere Arme, aber das ist halt einfach, das ist schon fast elitär, wie du das beherrschst. Also einfach die ausgestreckten Arme und dann kommst du halt nicht mehr drüber und dann musst du versuchen, außen rum zu gehen und Niara bewegt sich durchaus geschmeidig für ihre Größe und auch für ihre Physis und das macht es halt einfach extrem schwer, gegen sie zu scoren. Und ja, das ist auf jeden Fall eine Spielerin, an der sie sich orientieren kann, wo sie sich sicherlich auch das eine oder andere abschauen kann. Ja, also gerade das, was du angesprochen hattest, einfach Arme nach oben, dann bist du halt da, dann machst du keine aktive Bewegung zum Ball. Das heißt, du darfst natürlich auch nicht dann übergreifen, sondern du hast dann einfach die Arme oben und machst es ihr halt dann extrem schwer zu scoren gegen dich, deiner Gegenspielerin. Und das ist halt wirklich was, wo man mit, ich sage jetzt mal, einem vernünftigen und ruhigen und durchdachten basketballerischen Ansatz extrem viel bewegen kann und wo man halt auch die eine oder andere Schwäche kaschieren oder gar wettmachen kann.
Ja, es ist einfach solide Defense. Ja, das kommt vielleicht mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit in ein Highlight-Tape oder in eine Top 10 als so ein Chase-Down-Block in einer Fast-Break-Situation. Ja, auch das feiern wir als basketballbegeisterte Leute, aber dennoch ist das solide Defense und der erschwerte Wurf, ja, der dann oder der veränderte Wurf ist ja genauso viel wert erstmal wie der Shotblock. Wir hatten das mit der Perimeter-Gefahr schon angesprochen. Also wenn sie so eine moderne Tiefspielerin werden will, und das sollte sie werden mit ihren Ambitionen, dann muss sie an dieser Stelle, an der Dreierlinie, authentischer Gefahr ausstrahlen. Sie bedroht den Korb relativ selten in dieser Shoot-Pass-Dribble, also SPD nennen wir das, Position, sondern geht sehr oft ins Handoff dann gleich mit einer Flügelspielerin. Hier ist natürlich dann vielleicht auch nochmal zu überprüfen, inwiefern das auch eine Ansage vom Coaching-Staff ist. Aber sie attackiert von der Dreierlinie relativ wenig. Und das geht miteinander einher. Ja? Das versuchen Coaches ihren Spielerinnen und Spielern auch immer beizubringen. Dass das miteinander einhergeht, von draußen eine Gefahr mit dem Drive zu sein und gleichzeitig mit dem Wurf. Ja? Denn du kannst eine Defense dadurch manipulieren. Triffst den Dreier, Defense kommt einen Schritt näher ran, in der nächsten Possession attackierst du. Ja? Dieses klassische Spiel. Und da wollen die Panthers auch, dass ihre Spielerinnen, die den Ball am Perimeter erhalten, schnelle Entscheidungen treffen. Thomas Isalo, der Coach von den Crailsheim Merlins, hat mal in einem Interview gesagt, die pfeifen im Training, pfeifen die Turnover, wenn die Spieler zu lang brauchen, um eine Entscheidung zu finden. Ja, und auch das ist einfach moderner Basketball. Und damit im direkten Zusammenhang steht, dass, und das wissen die Panthers, die haben die Erwartungshaltung an sie, dass sie in der Theorie eine unglaublich gefährliche Schützin von draußen sein kann, dass sie es in dieser Saison, zumindest im Profiniveau, aber gerade noch nicht zeigt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Klar ist, der Wurf muss wieder fallen. Klar ist, Frieda hat alle Veranlagungen dafür, dass der Wurf auch wieder fallen kann. Sie hat, um das mit einem Beispiel zu belegen, ja, Anfang November haben die Panthers den Gegnern aus Keltern die bislang einzige Saisonniederlage beigebracht. Da hat sie bei irgendwie einer Minute vor Schluss des Spiels einen Dreier ganz klatsch aus einem Kickout-Pass aus der Ecke reingeknallt und damit den Vorsprung, ich glaube, auf 6 Punkte ausgebaut. Also sie ist da schon auch nervenstark. Die Wurftechnik sieht schon auch ganz gut aus. Also die Kraft ist auf keinen Fall das Problem. Mein Eindruck war, dass der Ellenbogen nicht ganz so unterm Ball ist, wie er vielleicht sein sollte. Der Mika Scheidemann meinte, dass vielleicht eher die Hand mehr unterm Ball sein müsste. Was auffällt, ist halt schon, dass die Würfe, die daneben gehen, eher rechts-links daneben gehen. Also Kraft ist weniger das Problem. Aber nochmal, die arbeiten daran. Sie sehen ihr die Rolle vor und sie haben auch Vertrauen. Und nochmal, Frieda ist 16 Jahre alt.
Genau, also die Zahlen dazu jetzt in der aktuellen DBBL-Saison sind es eben 5 von 23 von draußen. Was erfreulich ist, dass sie, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele von den Spielen sie gemacht hat, aber es sind zwischen 2 und 3 Versuchen dann tatsächlich pro Spiel. Oder 1,5 müssen es mindestens sein, weil es jetzt 14 Saisonspiele, glaube ich, sind. Von daher ist das ja auch nicht unbedingt viel, sage ich jetzt mal, aber auch nicht zu vernachlässigen. Und das ist halt auch das, was du eben, ja, wir sehen es so oft in der NBA, da kriegst du halt so das Giannis-Treatment von vor 3 Jahren, dass du dein, oder das Ben Simmons-Treatment, dass dein Verteidiger in der Zone steht, während du völlig frei in der Dreierlinie bist. Ja, dann mach mal, ne? Das musst du halt einfach bestrafen können. Und das sollte eigentlich dann auch wieder machbar sein. Wir haben jetzt natürlich nicht alle, also ich habe nicht alle Dreierversuche von ihr gesehen. Man weiß ja natürlich, Wurf ist nicht gleich Wurf. Aber die Tendenz ist natürlich klar erkennbar. Wenn der Wurf hochprozentig fällt oder höherprozentig fällt, als er das aktuell tut, dann kannst du sie halt nicht mehr stehen lassen. Und das erhöht natürlich den Druck auf die Verteidigung und ergibt wieder mehr Möglichkeiten für die agierende Spielerin.
Wenn ich dazu vielleicht noch was ergänzen darf. Ich hatte ja vorhin von ihrem Mindset gesprochen. Sie ist sehr reflektiert. Sie ist manchmal vielleicht auch zu reflektiert. Aber ich glaube, sie hat schon prinzipiell die Veranlagung, auch beim Werfen ein kurzes Gedächtnis zu haben, was für eine Shooterin außerordentlich wertvoll ist.
Das stimmt. Das muss halt weitergehen. Schauen wir doch nochmal auf den Punkt von defensiven Rotationen. Wir hatten natürlich schon über Switch-Situationen gesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
Ja, also die verteidigen ja das Pick and Roll ganz vielfältig, je nach Lineup. Auch da wird ihr die Erfahrung auf dem höchsten Niveau schon noch helfen. was sie gut macht, ne, nehmen wir mal als Beispiel die Hedge-Defense, also wo die Blockverteidigerin mit raustritt, um eben den Drive erst einmal zu stoppen. Da hat sie ganz gute Fußarbeit. Ja, die Fußspitzen sollten ja dann so idealerweise ein bisschen zur Außenlinie zeigen, je nach Coach-Vorgabe. Und dann gibt es ja eigentlich die Notwendigkeit, irgendwie wieder zu recovern. Und dann wählt man entweder die Möglichkeit, okay, man recovert zurück zur abrollenden Spielerin, was schwierig ist, weil eine Hedge-Defense in der Regel so attackiert wird, dass schnell abgerollt wird, weil es ja kurz oben eine Doppelsituation gibt und daraus eine Überzahlsituation so um die Freiwurflinie herum entstehen kann. Oder man rotiert eben mit einer Spielerin, einer Wing-Verteidigerin zum Beispiel, die von der Weak-Side reingeht. Dann müsste die, die den Block verteidigt hat, die also rausgetreten ist, ja zum Beispiel in die Weak-Side, wechseln. Das ist also ein Switch abseits des Balles. Da wirkt sie manchmal schon noch ein bisschen desorientiert. Aber da würde ich jetzt nicht mehr daraus machen, als es eigentlich ist. Es fällt auf. Sie ist dann manchmal zu spät, um Cuts oder Würfe zu verteidigen, läuft dann auch aus dieser Situation, weil sie vielleicht ein bisschen zu spät realisiert, wo sie hin muss, ein schlechtes Closeout. Und daraus entstehen halt für die Panthers durchaus negative Situationen mit relativ freien Würfen oder eben Cuts im Rücken.
Genau. Und ein letzter Punkt, den du notiert hattest, der mir aber auch aufgefallen ist. Also, wenn sie den Ball im Low Post fängt, dann ist sie da nicht immer die, oder noch nicht, sage ich jetzt mal, die handlungsschnellste. Also sie ist dann ein bisschen beschäftigt damit, erstmal so in dieser Possession sozusagen anzukommen. Was ist denn dir da noch aufgefallen zusätzlich?
Ja, also dass der Post-Move selbst eine unglaubliche Gefahr ist, das ist klar. Was sie sich im Idealfall noch draufpackt, ist einfach dieses, ich nenne das mal sekundäre Playmaking, aus dem Post heraus. Das heißt, im Idealfall ist sie ja dann irgendwo am Zonenrand postiert, ja, so am Block vielleicht, ein bisschen höher vielleicht auch. Und dann versuchst du eigentlich, den Blick so zu haben, dass du alles siehst, was um dich herum passiert. Also, dass du deine Mitspielerinnen siehst, dass du aber auch die Positionierung der Verteidigerinnen siehst und darauf reagieren kannst. Ja, hier auch wieder Read und React. Und durch den Fokus auf den Post selbst vergisst sie das ab und zu. Das ist aber ganz ähnlich wie bei dieser Shooting Gravity am Ball, aber auch abseits des Balles. Je gefährlicher du im Post bist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Gegner vielleicht auch mal eine zweite Verteidigerin schicken. Wenn du dann nicht siehst, wo die herkommt, hast du auch kaum eine Chance, deine Mitspielerin, was weiß ich, in der Weakside für den Kickout-Pass zu finden, um den freien Wurf rauszuspielen. Da geht es jetzt gar nicht darum, dass ihre Assist-Zahlen darunter leiden, ja, sondern dass man den Panthers, oder dem Team, für das sie irgendwann mal spielt, auch Nationalmannschaft, was weiß ich, dieses Postgame auch wegnehmen kann. Ja, denn gegen Doppel wird es dann schon auch für eine Frieda ziemlich schwierig. Und hier hat sie einfach eine Stärke auf dem Tisch liegen, von der ich glaube, dass sie da, indem sie weiter Basketball schaut, indem sie weiter viele Gespräche führt und lernt, dass sie da einfach noch einen unglaublich elitären Skill entwickeln kann, den Ball aus dem Post heraus zu verteilen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, kommen wir auch schon mal zu unserem Fazit von unserer allerersten Spielerin. Defensives Ende, Florian, einfach in ein paar Worten zusammenfassen. Was sehen wir da aktuell von Frieda und wie finden wir das?
Da sehen wir Schwankungen. Entweder verteidigt sie durchaus exzellent, wie ich es eingangs gesagt hatte, oder lässt sich überpowern oder am Perimeter schlagen. Prinzipiell sind aber die Anlagen vorhanden, um eher diese erstgenannten Skills konstant zu zeigen und eine solide Verteidigerin zu werden. Keine exzellente, aber eine solide Verteidigerin.
Ja, und am offensiven Ende?
Da, denke ich, steht und fällt ihr Impact perspektivisch schon mit dem Dreier. Mit diesem Playmaking aus dem Post heraus. Und das ist eben die Erwartungshaltung an so eine Spielerin mit dem Skillset. Das ist das, was ihr bei den Panthers am eventuell College und auch im Nationalmannschaftsbereich offensive Minuten geben wird.
Genau, und abschließend kann man natürlich noch sagen, wenn wir so ein Fazit ziehen müssten, was für eine Art von Spielerin sie sein wird, dann wird sie immer eine Spielerin sein, die ja, von Skills und Spielverständnis lebt. Denkst du, da gehst du mit mir d'accord, die weniger über eine herausragende Athletik kommt. Das ist auch, ja, es ist halt schwierig, sowas in Anführungsstrichen umzubauen, ne? Also wenn du immer so gespielt hast und dich auf deine Stärken so ein bisschen auch fokussierst, logischerweise, du versuchst ja nicht nur deine Schwächen auszugleichen und dann dabei deine Stärken zu ignorieren, sondern ja, man hat auch einfach gewisse Dinge, die man mitbekommt sozusagen und die man halt nicht wirklich ändern kann. Aber ich habe lieber jemanden, der skilled ist und ein Spielverständnis hat, als jemand, der durch die Decke springen kann. Da wird mir jetzt wahrscheinlich der GM der Oklahoma City Thunder vehement widersprechen. für diejenigen, die sich im NBA-Bereich auskennen oder die sich weniger auskennen, der ja mag sehr gerne Flügelspieler, die sehr hoch springen können, aber jetzt nicht mit dem großartigsten Basketball-IQ gesegnet sind. Und da habe ich es lieber andersrum. Florian, vielen herzlichen Dank dir für deine Einschätzung. Was du zu Papier gebracht hast, findet ihr auf unserer Website unter dem Reiter Damen beim ttgnextgen.de-Projekt. Da findet ihr einen Scouting-Report. Wir haben euch dazu auch noch den einen oder anderen Clip reingebastelt, damit ihr das auch mal in Aktion sehen könnt. Und ja, wir werden auch in Zukunft auf Instagram über Frieda berichten. Und auch da bekommt ihr natürlich auch bewegtes Bild und könnt euch da einen Eindruck verschaffen. Solltet ihr auf keinen Fall mit Florians Einschätzung übereinstimmen, dann könnt ihr uns das genauso wissen lassen, wie wenn ihr mit seiner Einschätzung übereinstimmt. Ich danke dir auf jeden Fall herzlich für die Mühe, die du da reingesteckt hast. Und ja, dann sehen wir uns ja und hören uns in 3 Wochen schon mit der nächsten Spielerin. Ciao, Florian.
Ich danke dir. Ciao.
So, und wir geben dann gleich wieder zurück zu unserer Feldreporterin Svenja für den zweiten Teil des Interviews.
Ich finde, Frieda hat für ihr Alter einen sehr, sehr guten Körperbau. Also die weiß, wie sie ihren Körper einsetzen kann, ist natürlich groß gewachsen. Und aber zusätzlich, was ich auch echt gut finde, hat sie einen Wurf. Gerade auch, wenn man das Spiel gegen Keltern anschaut, wo sie echt die beste Spielerin war, wo ich auch echt überrascht war, hat sie wichtige Würfe genommen und auch getroffen. Da gehört natürlich sehr viel Mut und Selbstbewusstsein dazu, hier gegen so ein erstplatziertes Team so Würfe zu nehmen, finde ich total cool. Und allgemein finde ich auch, dass das passiert ja schon öfter, war bei mir auch so, als ich das erste Jahr in die erste Liga gekommen bin, wenn man gegen Teams spielt, die zum Beispiel, keine Ahnung, ein bisschen ältere Deutsche, erfahrenere Deutsche oder eben auch dann Ausländer hat, da hat man dann eher so ein bisschen Respekt und tritt vielleicht so einen Schritt zurück, macht Frieda nicht. Also die denkt sich da, glaube ich, gar nicht so viel dabei, hat nicht so viel Respekt vor anderen, macht einfach ihr Ding, das finde ich gut, legt sehr viel Mut an den Tag und ja, für die Zukunft, also wenn sie weiter an ihrer Defense, Fußarbeit ein bisschen arbeitet und Schnelligkeit, ein bisschen Athletik macht und weiter vielleicht einen Sprungwurf entwickelt und ihren Wurf weiter voranbringt, dann sehe ich sie auch auf der 3. Dann kann die, ist eine großgewachsene 3. Und ja, sonst ist natürlich immer gut, wenn Spieler auf 2 verschiedenen Positionen agieren können. Aber ich glaube, dass sie in Osnabrück halt super Voraussetzungen hat, kriegt Spielzeit etc. Und ja, ich bin gespannt, wie sie sich weiterentwickelt. So, das war. Konntest du erraten, wer das ist?
Ich glaube, das war Leonie Fiebig, oder?
Ja, genau. Die haben wir so ein bisschen zu dir befragt, weil du die ja auch gegen die gespielt hast in letzter Zeit, 2-mal.
Ja.
Genau. So, jetzt wollen wir einmal zu deinem Basketballerischen kommen. Wie siehst du, wie ist deine Selbsteinschätzung über deine Rolle im Team oder vielleicht auch deine Position im Team, deine Stärken, deine Schwächen? Woran arbeitest du noch ein bisschen? Was sind deine Ziele?
Also ich glaube, dass ich schon jetzt eine feste Rolle im Team habe. Und ich glaube auch, dass ich eine feste Anspielposition auch von meinen Mitspielerinnen bin. Und meine Stärken und Schwächen, also auf jeden Fall sehe ich Baustellen in der Defense, besonders im lateralen, also in lateralen Bewegungen und auf alle Fälle im Ballhandling. Ja, das muss auf alle Fälle noch verbessert werden von mir. Und natürlich, ich möchte anfangen, die Position 3 zu verteidigen. Und mein Wurf muss besonders in der ersten ein bisschen konstanter werden, besonders mein 3-Punkte-Wurf. Ja. Und meine Stärken sehe ich auf alle Fälle im Post. Ja, das läuft ziemlich gut da in der ersten Liga bis jetzt. Und dann im Rebounding. Und ich Also meiner Meinung nach werde ich auch immer besser im Cutten. Also dann zu den richtigen Zeiten zu cutten, zum Korb zu cutten, sowas, ja.
Cool. Und in der, wollen wir nochmal explizit auf deine Offense eingehen. Es werden ja per se jetzt erstmal keine Plays für dich extra gelaufen, richtig?
Ja.
Okay, gut, stimmt. Dann haben wir es schon mal richtig beobachtet. wie wohl fühlst du dich denn mit dem sehr schnellen, angestrebten Spiel in euch in der ersten Liga? Ist das für dich, magst du das oder ist es eher für dich ein bisschen schwierig und du musst da noch ein bisschen reinwachsen?
Nee, ich mag es auf alle Fälle total gerne, so schnell zu spielen. Also als ich zum OSC kam, war das erstmal komplett neu für mich, so schnell zu spielen und sowas. Aber ich finde es total toll auch, dass wir da einfach anfangen zu laufen und viele Fastbreaks spielen oder dass unser Ziel ist, viele Fastbreaks zu spielen. Also ich finde das total toll und auch, dass wir jetzt nicht immer Play spielen, sondern auch mal nur Automatics und sowas. Da sehe ich auf alle Fälle noch ein paar, nicht Schwächen, aber Baustellen vielleicht eher. Also, dass ich mich verbessern muss in Entscheidungen treffen, dass ich vielleicht schneller Entscheidungen da treffen muss, wenn wir was spielen, was ich dann mache. Aber ich bin total zufrieden mit unserem Spiel und das macht auch immer echt Spaß.
Okay. Und zu einem schnellen Spiel gehört ja nun mal auch eine gute Physis, dass man kräftig unterwegs ist. Was tust du denn dafür, dass du damit da mithalten kannst? Machst du da, hast du da extra einen Plan, den du befolgst oder wie sieht es bei dir da aus?
Ich mache ziemlich viel Kraft- und Athletiktraining und auch dann von den Nationalcoaches, also von Stefan Minak zum Beispiel, kommt dann auch also ein Plan, was auch sehr hilfreich ist und der gibt mir dann Übungen vor, womit ich dann meine Physis verbessern kann und sowas. Und natürlich im Training dann, wenn ich gegen Samantha Fearing spiele, das hilft natürlich dann auch noch, meine Physis zu verbessern.
Okay. Dann in der Defense. Ist sehr auffällig, dass du unheimlich viele Blockshots hast. Wie trainierst du das explizit? Oder ist das einfach von dir so ein, sag ich mal, gottgegebenes Talent? Oder wie sieht's da aus?
Also ich trainiere das ehrlich gesagt aber also jetzt nicht so. Das passiert irgendwie einfach. Also ich schätze, ich kann es ganz gut einschätzen, wie die anderen sich bewegen, weil ich es selbst mache und ich mich selbst so ein bisschen bewege. Und deswegen, ich weiß nicht, sehe ich das vielleicht manchmal kommen, dass die jetzt zum Beispiel einen Spin-Move machen und dann bin ich halt davor und kann da blocken. Sowas. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das explizit trainiere.
Okay. Und eingehend hast du auch schon gesagt, dass du anfangen möchtest, mehr Dreier zu werfen und dass du es auch ein bisschen üben möchtest. Worauf setzt ihr da im Training einen Fokus? Welche Schwerpunkte habt ihr da in Bezug meinetwegen auf Fußarbeit oder die Technik am Wurf, den Krafteinsatz? Wie sieht es da aus?
Also mit meinen Füßen, da bin ich immer auf den Zehenspitzen, also damit ich schnell hochspringen kann, abdrücken kann. Und den Ball, den dippe ich, aber den soll ich nicht zu tief dippen. Und dann werfe ich ziemlich hoch, also dass er eine gute Kurve hat. Und ich achte auch jetzt neuerdings oder seit ein paar Monaten darauf, dass ich mit meinen Fingern in den Rillen bin, damit ich einen besseren Spin vom Ball habe. Das sind so die Hauptpunkte, würde ich sagen.
Okay, das hört sich doch schon mal gut an. Und hast du dann auch einen liebsten Go-To-Move, so den du immer, wenn du gar nicht weißt, was du tun sollst, den du dann mal eben auspackst?
Also ich würde nicht sagen, dass ich so einen Lieblingsmove habe oder sowas, aber besonders in der ersten klappt es mit dem Spin-Move ziemlich gut. Und das hole ich, glaube ich, am meisten nach raus. Das ist auch am normalsten für mich, würde ich sagen, den zu machen. Und sonst, also was ich gerne mag, ist zum Beispiel attackieren oder auch Dreier werfen, was natürlich dann noch ein bisschen besser werden muss, aber ja.
Okay. Du hast ja auch schon deinen Spin-Move angesprochen. Und den, wir haben dich ja so ein bisschen im Vorhinein beobachtet, den schließt du extrem gut mit links ab, obwohl du ja eigentlich mit rechts wirfst. Also was tust du dafür, dass es irgendwie, dass du beidhändig gut bist? Hast du irgendwie ein gezieltes Training?
Wenn wir trainieren, machen wir natürlich immer Sachen, also im Individualtraining zum Beispiel auf beiden Seiten gleich. Also das ist, dass wir beide trainieren. Und ich habe früher, also jetzt auf den Spin-Move bezogen, ich habe früher sehr oft den Spin-Move geübt, auch mit beiden Händen. Und wenn man das natürlich mehr übt, dann klappt es natürlich besser. Also sowas ist eigentlich normal, was man im Training macht, halt beide Hände trainieren.
Okay. Das hört sich ja schon mal gut an. Und du hast auch am Anfang gesagt, dass Ballhandling eher so eine kleine Baustelle von dir ist. Ja. Wie explizit versucht ihr das zu verbessern?
Also im Training machen wir jetzt nicht explizit Ballhandling-Übungen, aber bei mir im Individualtraining und sowas versuche ich, beim Ballhandling zu machen oder auch zu Hause einfach dann mal 10 Minuten nach draußen zu gehen und dann ein paar Übungen zu machen, um einfach dann besseren Touch für den Ball zu haben und ja, ins Dribbeln zu kommen.
Das heißt, da bist du eher so ein bisschen selber hinterher, als dass ihr das im Training großartig fokussiert.
Ja, eher so.
Okay. Und kommen wir nochmal zu eurem Team-Basketball oder ihr als Team im Training. Worauf legt ihr da einen großen Fokus? Was ist da euer Main-Topic und wie ist da das Feedback von den Trainern dazu?
Also unser Main-Fokus liegt, würde ich sagen, auf dem schnellen, also ja, wie wir es gerade schon gesagt haben, dass wir schnell spielen und auch, dass wir als Team spielen. Das heißt, dass wir viele Pässe machen und versuchen immer die richtige Frau zu finden. Und ja, dann die richtigen, der Fokus liegt auch viel bei den Trainern auf richtigen Entscheidungen, also die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das heißt, auch schnell die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also wenn der Pass da jetzt nicht ist, dann schnell irgendwie ein Handoff machen oder sowas. Ja.
Okay. So. Und legen Trainer auch explizit auf dich einen Fokus? Inwiefern?
Ich würde nicht sagen explizit, also schon explizit auf mich, aber so dann auf die Großen, also auf die Bigs bezogen, ja, dass dann zum Beispiel reingespielt wird und dass jemand 1 gegen 1 geht, wenn wir zum Beispiel ein Mismatch haben im Spiel, da wird dann Fokus drauf gelegt.
Okay. Dann wollen wir noch ein bisschen über den Stellenwert vom Basketball in deinem Leben reden. Zum Beispiel, hast du eine Game-Day-Routine, die du jedes Mal vorm Spiel machst?
Ehrlich gesagt, teilweise nicht so. Wenn ich Auswärtsfahrten habe oder irgendwie, ja, meistens ja nachmittags das Spiel, ich esse meistens Nudeln vorm Spiel. Also das ist eigentlich immer, was es gibt vorm Spiel. Aber sonst habe ich irgendwie jetzt, wenn ich noch nicht im Spiel bin oder beim Aufwärmen oder sowas, keine Routine. Und sonst, wenn ich in der Halle bin, dann rolle ich mich erst und mache was mit meinen Mini-Bändern. Und dann werfe ich mit einem Partner oder sowas und dann chill ich noch ein bisschen sozusagen, bis wir dann im richtigen Aufwärmen anfangen und sowas. Also so läuft das meistens dann bei mir.
Okay, das ist ja aber schon eine kleine Routine.
Ja, stimmt.
Okay. Und in deiner Freizeit, lebst du auch so ein bisschen die Basketballkultur in dem Sinne, dass du Sneakers trägst, amerikanischen Hip-Hop hörst? Irgendwie sowas? Oder ist das bei dir komplett anders, dass du nur Klassik hörst und...
nein, ich höre sehr, sehr gerne amerikanischen Rap oder Hip-Hop und ich gucke auch sehr viel Basketball und natürlich, also ich mag sehr gerne Schuhe, also ich gucke da auch oft im Internet dann nach Sneakern und besonders nach Jordans und sowas, also ja, ich lebe das schon ziemlich.
Also bist du schon so ein kleiner Sneakerhead, der ein bisschen sammelt?
Nicht komplett, aber ein bisschen. Ja, schon ein bisschen.
Ah, cool. Und wie lässt sich denn Basketball mit Freundschaften auch vereinbaren? Hast du nur Kontakte innerhalb deines Teams oder deiner Sportart Basketball sozusagen oder hast du auch Freunde außerhalb?
Also meine meisten Freunde sind beim Basketball. Jetzt nicht nur aus Osnabrück, sondern auch aus ja, den anderen Städten, die Freunde, die ich dann von der Nazi oder so kennenlerne. Und das sind auch ziemlich gute Freundschaften dann. Und sonst habe ich natürlich ein paar Freunde außerhalb des Basketballs. Aber die sieht man jetzt nicht zu oft. Aber das ist auch nicht schlimm, weil also die unterstützen mich. Und wir schreiben dann über WhatsApp oder sowas oder telefonieren mal. Also ja.
Okay, da hast du schon einen guten Weg gefunden, um das alles aufrechtzuerhalten.
Ja, das habe ich.
Stark. Hast du denn außer Basketball noch ein anderes Hobby, das du passioniert verfolgst?
Nein, einfach weil dazu jetzt nicht so wirklich Zeit ist, aber sonst, ich lese sehr gerne. Ja, das mache ich außerhalb noch, aber sonst nichts wirklich anderes oder halt mit Freunden treffen, aber es ist wirklich kein wirkliches Hobby oder sowas.
Das ist ja schon mal ein guter Ausgleich.
Ja.
Und eine letzte Frage ist, wie... ist der zeitliche Aufwand in deinem Leben, den Basketball einnimmt? Meinetwegen, der Tag hat 24 Stunden. Wie viele Stunden davon verbringst du damit mit Basketball?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht so, weil also natürlich dann anderthalb Stunden Training am Tag, manchmal auch zwei Stunden, manchmal auch zwei Trainings am Tag, was dann natürlich mehr Stunden sind. Und also ich gucke dann natürlich auch viel Basketball und spiele, was dann natürlich noch mehr Zeit ist und sowas. Und ich denke auch viel drüber nach und sowas. Aber ich würde sagen, es ist schon ziemlich zeitaufwendig. Mhm. Und es wird auch manchmal ein bisschen eng mit der Schule. Und ja, da muss man dann auch schon ein bisschen diszipliniert oder ziemlich diszipliniert sein und sich dann auch wirklich hinsetzen und dann wirklich mal die Gedanken auf die Schule bringen und nicht auf Basketball oder sowas. Besonders wenn man so lange Auswärtsfahrten hat und sowas, ist das natürlich eng. Aber ja, also ich finde es ziemlich cool und ich würde jetzt auch irgendwie nicht das mit irgendwas austauschen oder so oder mich weniger auf Basketball fokussieren oder sowas, weil es ziemlich Spaß macht und es ziemlich cool ist.
Ah, oh, stark, cool. Und dann ist mir noch, das möchte ich nämlich einführen, eine letzte Sache sozusagen, dann hast du es auch schon geschafft. Dein Lieblings-Basketball-Song.
Mein Lieblings-Basketball-Song, wo über, über Basketball oder gesungen wird? Oder?
Nein, also den du immer vorm Spiel hörst, wo du sagst, okay, damit kann ich mich richtig gut fokussieren.
Ehrlich gesagt, habe ich da jetzt nicht wirklich so einen, aber ich habe so zum Beispiel, vorm Spiel höre ich immer Let Me Blow Your Mind. Mhm. Oder Sweet Escape. Das sind immer so Spiele, die Songs, die vor den Spielen oder sowas laufen, wo ich dann halt wirklich mitsinge und sowas, ja. Und sonst eigentlich jeder Song, weil ich sehr gerne noch im Warm-up mitsinge und sowas. Aber das sind so die Songs, wo ich dann ein bisschen abgehe oder so.
Cool, ja. Vielen Dank für deine Zeit, Frieda, und wir bleiben bestimmt noch in Kontakt für weitere Sachen.
Ich bedanke mich auch. Es war sehr cool, das Interview hier zu machen und auch vielen, vielen Dank für die Nachricht von Leonie Fiebig. Das hat mich auch sehr gefreut und es hat echt Spaß gemacht. Danke.
So, und das war auch schon unsere erste Ausgabe im Projekt ttgnextgen.de und wie ich finde, von ja drei Debütanten bzw. DebütantInnen war das ein richtig, richtig starker Auftritt. Also es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mich mal mit dem Jugendbasketball auseinanderzusetzen und Florian auf jeden Fall auch. Und Svenja, wie hast denn du dein Interview mit Frieda empfunden?
Also ich war natürlich relativ aufgeregt am Anfang, beim ersten Mal ist ja immer was Neues, aber es hat super viel Spaß gemacht. Frieda und ich konnten uns da sehr gut unterhalten und auch ergänzen, weil es ja für sie auch das erste Mal war. Deswegen hat das sehr gut funktioniert und es war auch echt cool. War ja eine lockere Atmosphäre, funktioniert ja immer gut.
Genau, also ist ja am Podcasten das Angenehme, man hat ja kein direktes Publikum, sondern indirektes Publikum und ja, weiß ja auch nicht, wer da zuhört oder wer nicht zuhört oder wie viele Leute zuhören, ist auch nicht immer so ganz einfach rauszufinden für uns, aber wir hoffen, dass es all denjenigen, die zugehört haben, Spaß gemacht hat. Ich freue mich unglaublich drauf, euch da draußen in den nächsten Wochen und Monaten noch mehr Spielerinnen vorzustellen und einfach, ja, die Mädels auf ihrer Reise basketballerisch zu begleiten. Wir hoffen natürlich, dass wir auch demnächst wieder Basketball auf diesem Niveau sehen können, ob das jetzt die Nachwuchsbundesliga ist oder ob es die zweite Liga ist, wo auch sehr viele junge deutsche Spielerinnen aktiv sind. Das wird sich dann zeigen, aber ich hoffe natürlich, dass das ja mit fortschreitenden Impfungen und so weiter irgendwie bald wieder seinen geregelten Gang finden kann. Ansonsten bleibt uns bitte trotzdem gewogen, auch wenn es kein Live-Basketball gibt, haben wir immer viel, über das es sich zu sprechen gibt, über das man sprechen kann, besser gesagt. Also wir bleiben weiterhin dran. Wir haben für die nächste Woche am Mittwoch eine hochkarätige Gästin. Das Wort gibt es im Duden, ich habe es tatsächlich nachgeschlagen, eingeladen. Also da dürft ihr euch auch drauf freuen. Da dürft ihr dann ab Freitag die eine oder andere Frage stellen, die ich dann an die betreffende Person weitergeben kann. Also, ja, bei Florian habe ich mich schon bedankt. Svenja, bei dir bedanke ich mich jetzt nochmal. Hat unglaublich viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Und ja, bin schon gespannt, wie die nächsten Interviews laufen werden. Also dir auch vielen herzlichen Dank. Und ich würde einfach mal sagen, du darfst heute die Leute verabschieden. Das ist mal toll.
Dankeschön, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Bleibt gesund, habt weiterhin Spaß. Tschüss.
Thank you.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.